Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 188 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Ich bin das Geburtstagskind des Schwimmpodcastings, mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Letzte Woche gab es eine aufgezeichnete Episode. Die Diskussion mit Christoph, der zweite Teil zu den Rekorden, hat euch hoffentlich genauso viel Freude gemacht wie uns beiden bei der Aufnahme. Viel Diskussion, viel Unterhaltung dabei. Und währenddessen hat sich aber die Schwimmwelt weiter gedreht. Und mit den aktuellen Geschehnissen und Ereignissen werden wir uns in dieser Folge auseinandersetzen. Uns erwarten unter anderem Geschichten aus Westmont, aus den USA von der Pro Swim Series. Es gab schnelle Zeiten, schnelle Rennen in Luxemburg, die Appetit machen auf mehr. Und in der Wissenschaft der Woche klären wir, warum Männer schneller schwimmen als Frauen und warum das eigentlich mit dem Geschlecht gar nichts zu tun hat. Bevor wir damit loslegen, möchte ich euch noch eine Neuerung ans Herz legen, denn ihr kennt es schon, Speedo ist ein treuer Unterstützer dieses kleinen, aber feilen, chlorhaltigen Hörspiels. Sie arbeiten aber nicht nur mit mir zusammen, sondern auch mit DMC-Fans. Seit dem 1. März gibt es die DMC-Fans, die in den Australien schon große, große Popularität genießen, jetzt auch im Speedo-Shop zu kaufen. Und die DMC-Fans zeichnen sich aus, weil es dort das patentierte Silikon gibt für mehr Beweglichkeit und damit auch ein herzliches Auf Wiedersehen, Adieu zu Blasenbildungen im Fersenbereich, so wie das zu meiner Zeit damals noch regelmäßig vorgekommen ist, wenn wir viel mit Flossen geschwommen sind. Und es gibt vier verschiedene Designvarianten, wovon die beiden größten, also die Elite und die Elite Max Flossen, vor allen Dingen dafür designt sind, unerwünschte Rotation im Fußgelenke zu minimieren. Das kann man ja erreichen, indem man hinten die Flossenform entsprechend anpasst, entsprechend designt und gestaltet, damit der Wasserstrom dafür sorgt, dass der Knöchel nicht irgendwo da weit nach innen rotiert und die Bänder zu sehr belastet werden. Speedo-like gibt es diese vier Varianten insgesamt auch in vielen verschiedenen Variationen farblicherseits, also passend zu eurem Schwimmoutfit, könnt ihr euch die richtigen Flossen aussuchen. Ich empfehle jedem von euch, werft mal einen Blick rein unten in den Shownotes, findet ihr den Link, drückt kurz Pause, schaut euch dort mal im Shop um und dann findet ihr sicherlich auch ein paar, das für euch designt ist und das euch auch gefällt. Ja, und so ein schönes Paar Flossen hätte vermutlich auch mir in der letzten Woche geholfen, wieder den Weg ins Training zu erleichtern. Und bei den DMCs bin ich tatsächlich auch kurz davor, schwach zu werden und mein Equipment um ein Flossenpaar zu ergänzen. Ich verweigere mich ja seit Jahren so dem Flossenschwimmen, im Wesentlichen aus zwei Gründen. Zum einen hatte ich vor einer ganzen Weile, ist inzwischen glaube ich 10 Jahre her oder so, nicht, ja, 9, egal, eine Knieverletzung, wo ich immer noch drauf achte, boah, mit Flossen habe ich dann immer noch Angst, dass die Belastung im Kniegelenk zu groß wird. Da könnten die Elite oder die Elite Max sicherlich helfen, auch das zu minimieren, dass dort eine ungewünschte Rotation reinkommt. Und als zweites muss ich auch sagen, Flossen sind mir bis dato einfach ein bisschen zu groß, zu üppig, zu schwer, um sie immer mitzuschleppen. Ich habe keine Lust, damit extra Beutel oder so mit so einem 60 Liter Wanderrucksack da beim Training aufzulaufen, gerade wenn ich montags vorher noch selber Training gebe und dann noch ein bisschen anderes Geraffel mit dabei habe. Mal schauen. Also wie gesagt, in der letzten Woche wäre es mit Sicherheit förderlich gewesen, wenn ich dort ein paar Flossen dabei hatte, denn am Montag war ich das erste Mal seit einer Woche wieder im Becken unterwegs und ich muss sagen, die ersten 45 Minuten waren echt toll und die letzten 50 dann entsprechend schäbig. Also der Körper kommt tragischerweise doch schneller außer Form, als man sich das selber so eingestehen möchte. Und wir haben ja irgendwann vor einer Weile bei uns in der Trainingsgruppe auch mal festgestellt, also wenn du nicht jedes Mal das irgendwie schwer haben möchtest, dann musst du eigentlich regelmäßig zweimal die Woche schwimmen gehen. So von einmal die Woche vielleicht mit Ach und Krach ein bisschen Nebensport machen, dann schafft man es irgendwie, das Level zu halten. Aber wenn es sich irgendwie leichter und nach Fortschritt anfühlen soll, dann lieber wirklich zweimal die Woche reinspringen, so wie wir das tun, 90 Minuten. Und dann macht es auch echte Fortschritte. Und naja, letzte Woche habe ich auch dann sowohl am Mittwoch, am Montag als auch am Donnerstag beide Trainingseinheiten übernommen, weil unsere Haupttrainerin, weil Jule erst an beiden Tagen krank war tatsächlich und bin dabei zweimal auf die Nase gefallen. So ist das manchmal. Die beiden Aufgaben die wir dort gemacht haben. Am Montag sind wir Fly M geschwommen. Das ist so eine Mischung aus Butterfly und IM, also Delfin und Lagenschwimmen. Dort kommt das Ganze her. Das Ganze sind 4x100 Meter. Die ersten 100 Meter sind Delfin, so schnell wie möglich. Dann kommen 100 Meter 75 Delfin, 25 Rücken. Dann kommen 50 Delfin, 25 Rücken, 25 Brust. Und der vierte 100er sind 25 Delfin, dann Rücken, dann Brust, dann Kraul, also 100 Meter Lagen. Die Delfin-Teilstrecke dabei ist immer schnelles Tempo. Ja, und das Ganze kann man dann halt einmal in Delfin durchmachen. Dann, so wie wir, haben wir es noch einmal in Hauptlage gemacht und dann noch einmal in Nebenlage. Davor mit der Leistungsgruppe habe ich das in jeder Lage einmal gemacht. Dann haben wir dann die Lagen weiter durchrotiert. Also wenn es mit Rücken losgeht, kommt dann Brust als nächstes. Dann Kraul, dann Delfin und so weiter und so fort. Naja, und da hat die Leistungsgruppe ganz schön geschluckt, denn das in Delfin ist es anstrengend, weil man 100 Delfin schnell schwimmen muss. In Rücken geht das Ding, in Brust ist es auch irgendwie okay. Ich meine, Brustschwimmen, nicht jedermanns Sache, aber egal. Und dann kommt Kraul und nach den 100 Kraul schnell kommen ja direkt nochmal 75 Kraul schnell, gefolgt von 25 Meter Delfin. Und da sind die beiden Erstplatzierten dann auch vor Lachen, haben sie sich an der Leine festgehalten, weil nach diesen 175 Kraul schnell eine Bahn Delfin drauf zu schwimmen, hat kurz zum Ertrinken geführt von den beiden Armen. Naja, sie haben es dann doch überstanden, also wenn ihr ein bisschen grinsen und giggeln wollt am Beckenrand, ist das eure Aufgabe. Am Donnerstag gab es dann Pyramid Trouble. Das Ganze gestaltet sich wie folgt: Ihr schwimmt dreimal 25 Meter lang locker, perfekte Technik. 2x25, so dass ihr ins schwere Atmen kommt. VO2 Max steht da im Plan, aber kann man sich ja mit schwer Atmen so zusammenreimen. Und dann kommt ein 25er schneller als die 2x25. Und dann geht das Ganze wieder rückwärts. 2x25, 3x25. So dass das dann 11 Wiederholungen sind. Dann steht man auch mal auf der anderen Seite des Beckens. Das ist ganz unterhaltsam, mal da die andere Seite des Swimmingpools kennenzulernen. Und nach den 25 wird die gleiche Aufgabe nochmal mit 50ern geschwommen, dann mit 100ern. Und wenn ihr auf die Swimcast-Homepage geht und mal unter den Reiter Aufgabe der Woche euch die Pyramid Trouble raussucht, dann seht ihr, dass nach den 100ern noch die 200 Meter auch folgen. Und dann geht das Ganze wieder runter. Dann kommen die 100er, die 50er, die 25er. Das sind in der Summe, Pi mal Daumen, irgendwie 6 Kilometer oder so. Die haben wir gar nicht gemacht. Donnerstag bei den Masters. Wir sind 25, 50, 100 haben wir gemacht. Vorher ein bisschen einschwimmen, bliblub. Hatte das Ganze dann durchgerechnet zeitlich, damit wir da auch hinkommen und war so, okay, also irgendwas stimmt nicht. Entweder sind wir viel schneller, als ich jetzt hier denke. Dann schaffen wir irgendwie so 4,5, 5 Kilometer, was auch schon relativ viel ist. Oder ich habe mich irgendwo derbe verrechnet. So, es kam, eins von beiden kam nicht hin. Also entweder brauchten wir die Zeit, dann waren es extrem wenig Meter, oder wir schafften die Meter und dann war es aber auch, also irgendwas kam da nicht hin. Und anhand des schweren Atmens, das ich nach den 100ern eingestellt hatte, war klar, hab da die Belastung ein bisschen verschätzt, dann war die Zeit auch rum. Die 50er und 25er haben wir nicht mehr geschafft und angefangen, haben dann noch ein bisschen Ausschwimmen gemacht und dann gab es noch ein kühles, kleines Getränk vor der Schwimmhalle. Da war ich dann selber auch draußen geblieben, weil ich mich immer noch ein bisschen angeschlagen gefühlt habe. Aber seit dieser Woche alles wieder gut im Becken selber unterwegs und aber auch am Beckenrand, denn es sind Märzferien hier gerade in Hamburg. Die berühmten Skiferien, die Hamburger Skiferien, wo dann alle aus dem Norden sich auf den Weg machen, irgendwo Süden, wo es noch Schnee gibt und Berge zum Skifahren und hoffentlich heile wiederkommen. Wir haben uns jetzt entschieden, 2 Wochen Trainingslager zu machen. In der ersten Woche haben sich jetzt 6, 7 Kids angemeldet, auch immer die gleichen, deswegen macht das irgendwie Sinn, dass wir mit denen jetzt hier 5-mal ins Wasser steigen werden. Und in der zweiten Woche haben wir final jetzt auch noch was organisiert. Und insgesamt 9 dieser 10 Trainingseinheiten, die dann nächste Woche anstehen, werden von meiner Wenigkeit abgedeckt werden. Aus diversen Gründen. Denn es war alles völlig chaotisch mit dieser Trainingslagerplanung. Davon abgesehen, dass wir eh Organisationsprobleme hatten von vorne weg. Wir wollten ja nach Mallorca fliegen, das klappte dann nicht, mangels Anmeldung, weil es natürlich auch eine ganze Ecke teuer war, weil wir ein bisschen spät dran waren mit dem Kümmern, so ist das, wenn man erst im November übernimmt. Den ganzen Kladderadatsch, dann war das ad acta gelegt. Was anderes mit Schwimmhalle reservieren war hier nicht stemmbar und finanzierbar. Dann hatten wir irgendwann einen Plan aufgestellt, der auch soweit abgedeckt war, trainingstechnisch, trainertechnisch, personaltechnisch. Und dann ergab es sich, dass einer von unserem Dreier-Trainer-Team gefragt wurde, ey, möchtest du nicht vielleicht mit der Stützpunktgruppe zusammen ins Trainingslager fahren? Ja, wir beraten und so, naja, okay, ist ja irgendwie auch eine coole Chance und sollte man nicht verbauen und bla bla bla. Haben uns dann entschieden, okay, alles klar, fahr da mit, wir versuchen das hier anders zu regeln. Dann haben wir nochmal von vorne angefangen zu planen, haben das Ganze nochmal neu aufgestellt, überlegt, okay, wie können wir das machen? Dann war relativ klar, ist Kollegin A das nicht abdecken konnte, weil natürlich wir alle noch einen Hauptjob nebenbei haben. Ich habe nur eher Gleitzeit, kann also zeitig anfangen, zeitig aufhören. Dann sage ich, okay, so und so, bla. Haben wir das Ganze auf die Beine gestellt und waren kurz davor, das zu kommunizieren. Und dann hieß es, ja, hier, unsere Jüngeren, die im Hüttendorf sind, ist irgendwie eine Stunde weg von Hamburg, die haben noch Plätze frei fürs Wochenende. Und das Schwimmbecken hat da auch noch Kapazitäten, ob wir nicht von Freitag bis Sonntag uns dort mit anschließen wollen mit der Leistungsgruppe. 50 Meter Bahn, geile Idee. Ich so, okay, geil, was kostet der Spaß? Fragen wir mal ab, ob wie die Organisation ist. Geld kam oder Kostenvoranschlag kam. Ich so, okay, gut, kurz davor, das zu kommunizieren, kriegte ich dann anschließend nur kommentarlos eine E-Mail weitergeleitet, dass der örtliche Badbetreiber leider eine Doppelbuchung vorgenommen hat. Und zwar finden dort am Samstag die Kreismeisterschaften der DLRG in dem Schwimmbad statt, wo wir trainieren wollten, sodass das prinzipiell, also praktisch nicht nutzbar ist. Wir hätten morgens von 6 bis 8 und von 19 bis 21 Uhr trainieren können und dazwischen halt nicht. Oder alternativ eine Viertelstunde ins Nachbardorf fahren, um dann dort zu trainieren. Damit war der Plan auch wieder ad acta gelegt. Und wir haben den dann also das 50.000. Mal aufgestellt. Jetzt am Ende final ist irgendwas dort und wir gehen ins Jumphouse und wir gehen mal Fußball spielen und werden Squash spielen, uns am Land bewegen, werden uns im Wasser bewegen und mit Sicherheit fitter und besser zusammenhängt aus der Woche rausgehen. Also ich bin da sehr, sehr optimistisch und habe da echt schon ein bisschen Bock drauf. Und das ist das erste Mal, dass ich in der Masse wieder Trainingspläne schreiben muss. Also es sind einige Monde auf und unter gegangen, wo ich das nicht mehr tun musste. Und es setzt völlig neue Denkprozesse in Gang. Denn es ist nicht nur eine Einheit, okay, was mache ich heute und den Rest kümmern sich die anderen beiden drum oder so, sondern das Ganze ist ja so ein bisschen ins Gesamtkonzept eingebettet. Also die erste Frage, wie sieht die Gesamtidee aus, was ist das Fernziel und was kann ich in der heutigen Einheit tun, um dieses Fernziel zu erreichen, um mich dem anzunähern? Wie kann ich diesen großen Schritt, den ich machen will, in viele, viele kleine Schritte unterteilen? Wie kann ich die Geschichte irgendwie erzählen, damit da am Ende dort ein Happy End steht. Und so versuche ich jetzt jeden Tag einen kleinen Storyfaden zu spinnen, der sich in die Gesamtgeschichte einreiht und diese auch fortschreiben soll und voranbringen soll. Ich bin quasi der kleine Drehbuchschreiber am Beckenrand. Und es ist im Prinzip, ist das wie so eine, ne, der Serienhype ist vielleicht schon wieder fast vorbei, aber sowohl auf Amazon Prime als auch auf Netflix gibt's die immer noch, diese mehrstaffeligen Serien mit ihren langatmigen Erzählbögen. Und so ähnlich ist das hier im Becken auch. Es ist quasi ein Swimflix mit dem Staffelfinale bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften oder irgendeinem beliebigen Saisonabschlusswettkampf im Freibad, wo dann der ganze Cast, der über das ganze Jahr zusammengearbeitet hat, Trainer, Sportler, vielleicht auch die Eltern, nochmal zusammenkommt und eine große, große Sause macht in diesem grande Serienfinale von Season, welche auch immer man dort am Beckenrand gerade bestreitet. Ich glaube, bei mir ist es Season 21 oder so und es ist immer noch nicht abgenudelt, das Band hier. Und so hat eigentlich jede Trainingsgruppe ihr ganz eigenes Swimflix mit mehr oder weniger guten Stories. Naja, und nächste Woche ist es dann soweit, dass wir hier in Hamburg auch das Drehbuch weiterschreiben und gucken, wo uns die Story denn so hintreiben wird, damit wir Richtung Quali-Wettkämpfe, norddeutsche Meisterschaften und dann Richtung deutsche Jahrgangsmeisterschaften ein bisschen mehr Hauptlage reinkriegen. Das wird das Ziel sein und deutlich mehr Intensitäten, also dass wir wirklich in die Tempi auch reinkommen. Denn da hat sich jetzt doch deutlich gezeigt, dass wir zwar technisch und trainingsmethodisch echt einen Riesensprung gemacht haben, dass viel passiert. Aber die 10x100 Brust schwimmen sich einfach anders als 50 Brust Max oder die 6x200 Lagen schwimmen sich anders als 1x200 Meter Lagen so schnell wie möglich. Und da geht es jetzt darum, uns dort in die Wettkampfhöhe und das Wettkampftempo reinzuschwimmen, damit es dann auch beim Wettkampf selber klappt und zu Fortschritten führt. Ja, und andere hatten schon ihr ganz kleines Zwischenfinale in ihrer eigenen Swimflix-Staffel und das bringt uns zu den Wettkampf-Highlights der vergangenen Woche. Wir beginnen die Wettkampf-Highlights der letzten Woche in Westmont in den USA bei der Pro Swim Series und werfen dort zuallererst mal einen Blick auf die internationalen Starterinnen und Starter, denn die Australier waren dort unter anderem mit einem Team vertreten, aber auch Summer McIntosh von den Sarasota Sharks. Und wann immer Summer das Becken berührt und ihren Zeh dort reindippt, dann wird es richtig, richtig schnell. Denn die 204, die sie hier über die 200 Meter Delfin geschwommen ist, sind nicht so weit weg von dem Weltrekord von Louis Sieger mit ihrer 201, den sie damals aufgestellt hat. Und der hat auch schon einige Jahre hinter sich gebracht, einige Sommer erlebt und der sieht gar nicht mehr so unantastbar aus, wie das noch in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Und so Richtung Weltmeisterschaft in Singapur, können wir da bestimmt mal ein Auge drauf werfen, ob Summer unter 201 schwimmen wird oder vielleicht sogar als erste Frau der Welt unter den 2 Minuten. 200 Lagen 207, 400 Lagen 426,9, alles vergleichsweise nah am Weltrekord. Aber die eigentliche Storyline von ihr hat sich am Beckenrand abgespielt. Denn so ganz nebenbei und fast schon auf einer Side Note versteckte sich die Nachricht, dass es ihre letzte Saison mit den Sarasota Sharks sein wird und sie spielt mit dem Gedanken, beziehungsweise hat sogar angekündigt, dass sie sich dann nach dem Sommer der Trainingsgruppe um Bob Bowman anschließen wird. Und damit hätte Bob Bowman dann die beiden besten Lagenschwimmer, also den besten Lagenschwimmer und die beste Lagenschwimmerin dieses Planeten, vermutlich auch dieses Sonnensystems, unter seinen Fittichen mit Leon Marchand und Summer McIntosh. Dass er dort Erfahrung hat, hat er nicht nur mit Michael Phelps hinlänglich gezeigt, sondern auch mit den Erfolgen von Leon im vergangenen Sommer, der sich aktuell in Australien befindet und dort die Trainingsluft schnuppert. Und sowohl Summer McIntosh als auch Leon Marchand sind nominiert für den Laureus Sports Award, also die höchste Auszeichnung, die es global im Sport abseits der sportlichen Erfolge zu gewinnen gibt. Summer McIntosh als Breakthrough Athlete of the Year, sicherlich zu Recht, da sind noch einige andere nominiert, die das auch verdient hätten, aber dass Summer McIntosh dort auftaucht nach diesen Olympialeistungen, war eigentlich nur folgerichtig. Ähnliches gilt für Leon Marchand, der sogar in der Königskategorie bei den Männern nominiert ist als Athlete of the Year. Und damit könnte Leon Marchand, wenn er denn siegreich ist, und die Storyline ist eigentlich groß und da, er ist der französische Superheld gewesen, der bei den Olympischen Spielen in Frankreich 4-mal Gold geholt hat. Die ganzen olympischen Wettbewerbe haben quasi gestoppt, wenn Leon Marchand zu seinen Finals ins Wasser gesprungen ist. Da gibt es noch die ein oder andere Videoaufzeichnung, ich glaube beim Fechten war das, wo das Publikum anfing zu raunen und mit A's und O's wurde die Halle gefüllt, als Leon, ich glaube das waren die 200 Meter Delfin, geschwommen ist und die beiden Fechter auf der Planche wussten gar nicht mehr, was gerade los ist, weil die waren nicht schuld daran, dass das Publikum so abging, sondern das war das Geschehen im Becken in der La Défense Arena. Und Leon könnte der erste Schwimmer sein, der den Award gewinnt. Nicht mal Michael Phelps oder Ian Thorpe haben das geschafft. Und das unterstreicht ziemlich gut, welche Popularität das Schwimmen genießt, wenn es ein Olympia-Jahr ist mit diesen charismatischen Athleten und Athletinnen, die mit ihren Fabelleistungen wirklich die Welt, die Sportwelt dabei sind, für sich zu vereinnahmen. Neben diesen beiden sind auch noch Caleb Dressel und Arjan Titmus nominiert als Comeback Athletes of the Year. Und bei Caleb ist die Geschichte eigentlich klar mit seinen Depressionen, mit denen er zu kämpfen hatte. 2009 in Guangzhou war er die dominierende Figur, 2019, erst 6 Jahre her, in Guangzhou war er die dominierende Figur bei den Titelkämpfen dort. Und hatte dann ganz, ganz wild zu kämpfen, auch gerade nach den Corona-Olympischen Spielen in Tokio von der Bildfläche verschwunden und jetzt hier bei Olympia wieder aufgetaucht. Die Geschichte hatte ich noch so weit präsent, aber warum Arjan Titmus dort auftauchte, das war mir neu in der Liste, denn so richtig hatte ich das nicht auf dem Zettel. Und dann klickt man dort mal drauf und liest die Geschichte dahinter und die ist echt vogelwild, weil sie nämlich im September 23 eine Krebsdiagnose erhalten hatte. Mit Eierstockkrebs war das gewesen und das sind ein Jahr vor den Olympischen Spielen, möchte man ja fast sagen, das ist eigentlich ad acta gelegt damit, dieses sportliche Highlight. Aber nicht nur, dass sie sich hat operieren lassen und davon vollständig genesen wiedergekommen ist, wieder ins Wettkampfbecken eingestiegen ist, war es dann bei den Trials für die Pariser Olympischen Spiele, dass sie über die 200 Meter Freistil einen Weltrekord schwamm, die alte Bestmarke von Federica Pellegrini unterbot, sondern auch noch über die 400 Meter Freistil dann in Paris ihren Olympiasieg von 2021 aus Tokio verteidigen konnte. Und das ist dann sicherlich auch unstrittig zu Recht eine Nominierung für den Comeback of the Year Award. Also im besten Falle gibt es 3 Awards für die Schwimmerinnen und Schwimmer. Das glaube ich jetzt nicht, aber ich denke, einer ist da wohl drin und für mich der größte Favorit, Lien Marchand. Und auf dieser Erfolgswelle des Schwimmens wäre es schön, wenn wir dort alle zusammen mitreiten könnten. Kommen wir nochmal zurück zu Summer McIntosh, die angekündigt hat, ihren Trainingsstandort nach dem Sommer zu wechseln. Denn das wirft mal wieder einen Blick darauf, wie wichtig starke Trainingsgruppen für die Entwicklung der einzelnen Athletinnen und Athleten sind. Und ein Beispiel aus Deutschland, das jetzt aktuell nochmal zugegen war in der vergangenen Woche, ist das von Timo Sorgius, der zu Saisonbeginn aus Leipzig gewechselt ist, aus Leipzig weggewechselt ist zum SC Uster. Das hatte ich hier schon mal vor einigen Wochen auch kommuniziert. Und da gab es jetzt einige Interviews, die an die Oberfläche gespült worden sind, unter anderem mit der Leipziger Volkszeitung, wo Timo mit den Worten zitiert wird: Unsere Trainingsgruppe bestand am Ende aus nur noch 4 Leuten. Er sagt wohl, ihm war klar, dass Marek Ulrich und David Thomasberger kürzer treten wollten und beklagt sich dann darüber, als sie irgendwann morgens 6.30 Uhr gar nicht mehr zum Training kamen, fiel ihm die Motivation dann auch immer schwerer. Und das ist nachvollziehbar. Also wenn dort bloß noch 4 Sportlerinnen oder Sportler sind, die Leipziger trennen ja zwischen Männern und Frauen, dann wird das wirklich, wirklich schwer. Mit Limaris Dix und Christian Kitzirides und Luis Schubert sind dann noch 3 ambitionierte Athleten dabei, aber keiner von dem Format eines Timo Sorgius, wie er das braucht, und sicherlich auch aktuell niemand dabei, der sich ernsthaft mit dem Gedanken Weltmeisterschaft in Singapur trägt. Und dann fängst du an zu überlegen und denkst halt nach, so, okay, was mache ich hier so? Wenn ich mir selber den Arschtritt nicht geben kann, hätte ich gerne eine Trainingsgruppe, die mich fordert, die mich motiviert, wo ich von selber heraus motiviert bin. Und die hat er jetzt offensichtlich in der Schweiz beim SC Uster gefunden. Und da gibt es noch ein zweites Zitat, das er German Aquatics gegenüber geäußert hat, wo es dann von ihm hieß: Mir war schon länger klar, dass ich nach den Spielen in Paris wechseln sollte, weil mir in Leipzig einfach Trainingspartner fehlen. Mit Rafael Miroslav und Joscha Seicho trainieren 2 unserer 200-Meter-Spezialisten ja bereits im Ausland. Und 2 Sachen machen mich hier stutzig. Zum einen, dass er klar macht, dass er sich offensichtlich schon in und um Paris damit beschäftigt hat, dass ein Wechsel wohl besser wäre. Er sollte wechseln. Und er verweist auch darauf, dass mit Rafael und Joscha 2 aktive Leistungsträger der 4x2-Staffel im Ausland trainieren. Also der Weg ist offen. In dem Interview bei German Aquatics gibt es spannenderweise gar kein Wort zur Trainingsgruppe in Leipzig und zur aktuellen Trainingssituation in Leipzig. Und ich glaube, da werden, zu Recht ist das nicht gefallen, denn da gibt es sicherlich viele, viele Anlässe zur Kritik. Denn die Leipziger, kurz schon angekündigt, trennen ja zwischen Männern und Frauen. Und die Frauen trainieren seit Jahren bei Bastian Schulte und er zieht die da in den letzten Jahren auch groß mit einer Emma-Luisa Breuer. Es ist eine Leni von Bonin jetzt mit dazu gekommen. Es ist hab jetzt ein paar Namen vergessen. Nehmt's mir nicht böse, darum geht's auch gerade gar nicht. Und die Männer sind unter der Regie von Frank Embacher unterwegs. Und das muss man ehrlicherweise sagen, mit durchaus überschaubarem Erfolg. Denn ich kann mich nicht erinnern, wann das letzte Mal ein Leipziger Sportler, und Frank ist da schon eine ganze Weile, Embacher, zum Höhepunkt wirklich topfit gewesen ist. Jetzt kann man sagen, okay, Marek Ulrich bei den bei den Trials in Deutschland hat er doch die Quali geschafft über die 100 Meter Rücken. Und mit Timo Sorgius war doch noch ein 2. Athlet mit dabei in der 4x200 Freistil-Staffel. Das ist fair enough. Aber wie eng das bei Marek war, wissen wir, glaube ich, alle noch. Es hat nicht im normalen Rennen gereicht, sondern es brauchte diesen extra Kick des Einzelstarts, des Einzeltrials, dieses Versuches, 2 Bahnen Rücken zu schwimmen, um die Olympianorm zu unterbieten. Und auch Timo Sorgius war in Berlin nicht topfit. Dort war er deutlich weg von seinen Bestzeiten. Dass es trotzdem für die Staffelquali gereicht hat, macht es natürlich umso schöner. Aber wirklich schnell war er nicht, von den Olympischen Spielen dann mal ganz zu schweigen. Anderes Umfeld, aber da sehe ich Embacher mit all seiner Erfahrung und all seinem Wissen, das er hat, in der Pflicht, seinen Athleten, seinen Schützling top vorzubereiten für Paris. Das darf eigentlich nicht passieren. Wenn du damals Paul Biedermann zum Sieg gegen Michael Phelps gecoacht hast, zu zwei Fabel-Weltrekorden, 200, 400 Meter Freistil und so weiter und so fort, dann hast du genug Erfahrung, um das eigentlich nicht passieren zu lassen. Und jetzt kommt natürlich der nächste Punkt. Jetzt sagt ihr, boah, guck doch mal ins Protokoll hier. Ist doch Kurzbahn-WM geschwommen in Budapest, was der Timo da ins Wasser gelegt hat. Das war doch aber holla die Waldfeder. Habe ich auch hier viele lobende Worte verloren. Richtig, ja, das stimmt. Da trainiert er aber auch schon seit einigen Monaten in der Schweiz beim SC Uster. Aber also nach dem Trainingswechsel. Und dann kann man jetzt zu Recht überlegen, wie dolle war denn das da in Leipzig eigentlich gewesen? Und welche Gründe haben dazu geführt, dass er jetzt den Ortswechsel vollzogen hat, und zwar ins Ausland? Es wäre mit Sicherheit mit der Bundeswehrförderung viel leichter gewesen, hier in Deutschland einen neuen Standort zu finden, von mir aus. In München in der Truppe von Olaf Bünder, weiß ich nicht, ob er sich in Magdeburg beworben hat oder bewerben wollte. In Berlin wäre sicherlich auch nicht verkehrt gewesen. In Hannover, warum nicht, mit Sven Schwarz, Finn Wendland eine Trainingsgruppe zu bilden. Mit Simon Reinke in Essen zusammen durchs Becken zu schwimmen, auch toll. Mit Luca Armbruster in Heidelberg zusammen durchs Becken zu schwimmen, auch toll. Aber die Entscheidung ist in die Schweiz gefallen. Und das sollten wir hinterfragen, warum das so ist. Ob sich dieses Ausbluten ins Ausland irgendwie systematisch stoppen lässt. Und es mit, ja, mit Juliana Boczka und mit Nina Jazzi gehen zum Sommer wieder zwei Sportlerinnen weg. Mit Ole Mats Eidam, der völlig geräuschlos Anfang des Jahres in die USA gegangen ist, ist auch ein Sportler weggegangen. Da müssen wir uns da müssen sich die Oberen mal irgendwas überlegen. So wie wir das gebacken kriegen, dass wir hier Bedingungen bieten, damit die Sportlerinnen und Sportler vor Ort bleiben. Auch und vor allem, um die heimischen Trainingsgruppen zu stärken, um Vorbilder vor Ort zu haben, an denen sich die Jüngeren orientieren können, wo die Jüngeren sehen, ah, okay, guck mal, hier kann ich was werden. Nicht umsonst hat ja Magdeburg so starke Nachwuchsgruppen. Und schlussendlich auch, um hier die Wettkämpfe attraktiver zu gestalten und für die heimische Presse auch ansprechbar zu sein, vor Ort zu sein, da zu sein. Alles ganz, ganz wichtige Faktoren an der Stelle. Geschwommen wurde auch in Westwind in der Pro Swim Series von zwei deutschen Sportlerinnen, die hier ihren Stempel aufgedrückt haben und sich auch auf Siegerpodest stellen durften. Anna Elend und Marion Plöger haben nämlich ihre Leistungen ins Wasser gebracht. Anna über die 100 Meter Brust in 1:07.6 auf Platz 4 geschwommen und war damit schon erstaunlich, erstaunlich schnell. Das passierte schon öfter mal so in Season. Die ganzen deutschen Rekorde sind auch häufig In-Season-Zeiten gewesen. Das war mal bei der Mare Nostrum-Tour in Barcelona. Ich glaube, zwischen alle deutschen Rekorde Brust sind im Freibad geschwommen worden. Probleme waren eigentlich immer wirklich die internationalen Höhepunkte, bis auf den Vize-Weltmeistertitel, den sie gewonnen hat vor ein paar Jahren, kam danach dann nicht mehr viel. Und jetzt nach Ende der College-Karriere, Übergang ins wirkliche Profisportleben, scheint das gerade wieder ganz gut zu laufen. Über die 50 Meter Brust 30:95, dort gab es auch die Bronzemedaille. Dann für sie war ihre schnellste Zeit seit 2 Jahren über diese Strecke. Fairerweise muss man auch sagen, es war der erste Start, den sie über die 50 Brust seit 2 Jahren gemacht hat. Und dann kam der eigentliche Knaller, nämlich die 200 Brust. 2:25.51 bedeuten zum einen unter WM-Norm geschwommen an diesem Wochenende, war die einzige Sportlerin und Sportler, der an diesem Wochenende unter WM-Norm geblieben ist und nur 9 Zehntel über dem eigenen deutschen Rekord. Und da werden Erinnerungen ein bisschen wach an die Kurzbahnwettkämpfe in Essen, nämlich von der ersten Bundesliga. Da waren die 200 Brust auch schon unfassbar schnell gewesen, hatte sie sich auch selber überrascht und schaute fassungslos mit offenem Mund auf die Anzeigetafel nach dem Anschlag. Und diese 2:25.5 jetzt hier in Westwind ist ihre drittschnellste Zeit ever und das erste Mal seit 2 Jahren, dass sie diese Strecke geschwommen ist. Und ich persönlich bin ein riesen Fan davon, dass sie das wieder ins Programm genommen hat, denn ich will nicht angeben, aber schon vor ein paar Jahren habe ich gesagt, ey, die ganze Stilistik sieht eher aus wie 200 Meter Brust als 100 oder 50. So, das hat eine super Länge, das hat einen richtig starken Beinschlag, es hat eine gute Gleitphase Und je mehr Frequenz dort reinkommt, desto schwieriger wird das für sie. Und auch die 100-Brust, diesen Vize-Weltmeistertitel, erschwamm sie sich damals über eine derart starke zweite Rennhälfte. Also nach 50 Metern lag sie, glaube ich, auf Platz 8 und hat sich dann auf den zweiten Platz vorgeschwommen. Und wäre die Bahn 2 Meter länger gewesen, hätte sie sogar die freaking Goldmedaille geholt. 200 Brust, also wirklich ein rundum gelungenes Wochenende für Anna. Und ich glaube auch Marion hat optimistisch darauf zurückgeguckt, schwamm die 400 Kraul 4:16, ist irgendwie okay, aber der Fokus liegt da eh auf den langen Strecken. 1500 Freistil für Marion in 16:32:99 bedeutet die Bronzemedaille an diesem Wochenende und unterstreicht, dass auf den harten, langen Kanten ihre Stärken liegen. Stärken, die sie auch am kommenden nächste Woche ins Becken wird bringen können, denn vom 19. bis 22. März finden die NCAA Championships statt für die Frauen. In Washington geht es von Mittwoch bis Samstag um die College-Ehre und um schnelle Zeiten. Und mit dabei sind Marion Plöger über die 500 frei, 400 Lagen, 1650 Meter Freistil. Und da werden Erinnerungen wach an so ein legendäres JTM-Programm von vor ein paar Jahren mit 400 Lagen, 400 Kraul, 800 Kraul, 1500 Kraul. Ich glaube, überall ins Finale geschwommen damals. Wie ekelhaft, ekelhaft. Julia Mozinski ist auch dabei. 500, 200, 100 Meter Freistil, exakt die Spezialstrecken, genauso wie für Kim Herkle über die 200, 400 Lagen und die 200 Meter Brust. Und das Quartett komplettiert Julia Göring mit den 400 Meter Lagen. Ob die Sportlerinnen jetzt hier alles schwimmen, da waren einige Nachrückerplätze dabei, werden wir dann erst sehen, wenn wirklich die finalen Startlisten raus sind. Aber das sind erstmal die vier Namen, auf die wir uns aus deutscher Sicht freuen dürfen, die für ihre Universitäten hier an den Start gehen werden. Nicht für die Universitäten, sondern für ihre Vereine am Start waren auch die Jugendathletinnen und Athleten beim CIJ in Luxemburg. Ich glaube, CIJ steht für Coq International Juvenil, also Jugendschwimmfest. Das gibt's ja auch noch in der Erwachsenenversion, wo dann die echten Hochkaräter, oh, das ist jetzt gemein gesagt, aber die echten Hochkaräter, die international erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler an den Start gehen, gibt's das auch noch. Und jetzt am vergangenen Wochenende war es die Jugendversion und die hat durch die zahlreiche deutsche Beteiligung mit den Nachwuchsteams aus Hessen und Nordrhein-Westfalen richtig, richtig Bock gemacht auf die kommenden deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Denn die jungen Athletinnen und Athleten haben hier das Niveau der Veranstaltung wirklich getragen. Es war grundsätzlich ein Meeting mit vielen Starts, mit vielen Möglichkeiten, Wettkampfhärte und Wettkampferfahrung zu sammeln. Und ein Trio hat das eindrucksvoll bewiesen, nämlich über die 100 Meter Freistil gab es das Triell, wie es neuerdings heißt. So neu ist es, glaube ich, gar nicht mehr. Und ich glaube, diese Floskel hänge ich jedes Mal ran, neuerdings. Seit ein paar Jahren heißt es ja Triell, von Nils Woddo gegen Tom Hovorka und Theodor Büscher. Und alle drei kämpfen auch um den Startplatz beim European Youth Olympic Festival in Skopje im Sommer diesen Jahres. Und wer mit darf, wird sich erst später entscheiden Richtung deutsche Jahrgangsmeisterschaften. Aber sie haben hier schon mal Wettkampfluft gegeneinander geschnuppert. Nils Woddo hatte noch das bessere Ende. Der Bochumer, der bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften das Kraul-Sprint-Triple geholt hatte, gewann die 100 Kraul in 54:14, setzt sich damit auch auf Platz 1 der besten Liste vor Tom Hovorka, der hier auch in Luxemburg den zweiten Platz belegte. Der Darmstädter gewann letztes Jahr zweimal Bronze bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften und war in 55:13 mit Silber belohnt worden. Und dahinter kam dann der ein Jahr jüngere Theodor Büscher ins Ziel. Der erste 13-Jährige hat letztes Jahr in Berlin die deutschen Jahrgangsmeisterschaften mit 10 Medaillen wieder verlassen und schwimmt hier in 55,57 Sekunden auf Platz 1 der deutschen Bestenliste im Jahrgang 2011 und liefert sich aktuell ein Fernduell mit Jannis Kube aus Berlin. Jannis ist an diesem Wochenende in Berlin im Wasser und wird da vielleicht auf der einen oder anderen Strecke nochmal nachlegen. Der Rückenspezialist aber hat hier jetzt erstmal auf Theodor sicherlich geguckt, was der in Luxemburg so getrieben hat. Und da gesellten sich neben dieser 100 Freistilzeit noch die 200 Kraul in 2:00:59 dazu, was neue Bestzeit bedeutet und die 400 Meter Lagen direkt nach den 100 Meter Freistil. Da gab es nur einen Lauf, 400 Lagen dazwischen in 5:04:66. Deswegen auch vermutlich 7 Sekunden über seiner Bestzeit von den DJM des vergangenen Jahres. Aber es illustriert sehr gut, worum es hier ging, nämlich gar nicht primär um schnelle Zeiten, sondern darum, Wettkampfhärte zu sammeln und auf höchstem Niveau das Gelernte, die gelernten Fähigkeiten anzuwenden. Jemand, dem es ähnlich ging mit den 400 Lagen und 100 Meter Freistil, war Lukas Fritzke aus dem Team der SSG Samax-Ritter. Das Team absolvierte hier den ersten Wettkampf für ihren neuen Headcoach Tobias Müller, der jetzt auch offiziell vom SSB sah, als eben dieser vorgestellt worden ist. Und Lukas, sicherlich einer der Leistungsträger hier im Team der Saarländer, hatte über die 400 Meter Lagen in 4:38.10 die schnellste Zeit ins Wasser gebracht, gewann damit das Meeting, obwohl er kurz vorher noch die 100 Freistil in 52:19 auf Platz 3 beendet hatte. Und zeigte aber auch über die 400 Lagen ganz, ganz klar, wo seine Stärken liegen. Nämlich über die Bruststrecke und da vor allen Dingen auf den letzten 3 Bahnen. Der Brusttauchzug hat mich richtig stark überzeugt. Das war eine immense Länge und ein immenser Vortrieb, den er dort generieren konnte. Auch eine der Unterschiedslagen im Vergleich zum Rest des Feldes. Und auch das Kraulschwimmen aus der Brust zu Kraulwände heraus war ganz, ganz stark. Da direkt den Ton zu setzen, ist ja eh wichtig über die 400 und 200 Meter Lagen. Und das ist Lukas hier ganz hervorragend gelungen. Blieb am Ende auch nur knappe 4 Sekunden über der Bestzeit aus der vergangenen Saison. Mit der Vorbelastung aller Ehren wert. Das weitere Team der Saarländer hat ganz in saarländischer Tradition gezeigt, dass es viele Starts, viel Spaß. Leo Baumann 18 Mal ins Wasser gesprungen, Karl Moritz Margold 14 Mal, Brendan Göhner waren 13 Mal. Geld spielt keine Rolle, dort unten im kleinsten Bundesland Deutschlands, Flächenbundesland Deutschlands, meldet man alles, was geht. Und so ein bisschen blickt das voraus mit Lukas Fritzke, was da in den nächsten Monaten passieren wird, wenn die Qualifikationsphase für die Saisonhöhepunkte starten wird. Und da bin ich schon ziemlich, ziemlich gespannt auf einige Leistungen, die da möglicherweise kommen werden. Denn im April wird es dann ernst. In Berlin, Stockholm ab dem 13. April, also in genau einem Monat geht's dort los. Dann in Berlin, Heidelberg und Magdeburg am Wochenende drauf vom 20. bis zum 24. bis 27. April oder sowas sein, bei den örtlichen Wettkämpfen, und das Ganze gipfelt dann bei den deutschen Meisterschaften in Berlin vom 1. bis zum 4. Mai wird es in der SSE richtig, richtig schnell werden. Und da sind noch einige Fragezeichen unterwegs. Die Magdeburger haben schon mal vorgelegt und ein paar gute Ergebnisse durchaus gezeigt an verschiedenen Orten und eher so bei kleineren Wettkämpfen. Das Team der SG Essen, die werden jetzt vermutlich am Wochenende beim Heimspiel bei den Swim and Fun Days zeigen, wo sie aktuell stehen. Die Berliner haben sich im Moment völlig zurückgehalten. Die Trainingsgruppe um Lasse Frank gerade in Erzurum zusammen mit dem Nationalkader am Höhentrainingslager unterwegs, um dann zur DM richtig fit zu sein. Gerade aus dem Trainingslager frisch wieder zurück von Fuerteventura. Die Truppe aus Baden-Württemberg um Fashi Chami, die dort gute 2,5-3 Wochen sich vorbereitet haben auf das, was dort kommt. Am Wochenende bei den sächsischen Landesmeisterschaften werden wir lernen, was unter anderem die Athletinnen und Athleten aus Leipzig und Chemnitz in der Lage sind zu leisten. Dann ist natürlich die große Frage, was können die Hamburger unter den neuen Coaches bewirken in der vergangenen Saison? Wie sind dort die Fortschritte derzeit angesiedelt? Die Hannoveraner haben auch noch nicht viel durchblitzen lassen. Beim Piranha-Meeting gab es von Martin Wrede mal so ein bisschen ein Aufblitzen dessen, was sie dort leisten können. Aber von Finn Wendler, Sven Schwarz, Lilly Wallbaum, Anisa Sabovic war noch nicht viel zu sehen. Die Potsdamer mit ihrem Kreativcoach Jörg Hoffmann und Jens Lohaus auch punktuell mal schnell gewesen, aber der ganz breiten Masse noch nicht sich mal gezeigt. Die Münchner sind gerade im Trainingslager mit den Jüngeren auf Gran Canaria, mit den Älteren in der Sierra Nevada. Die werden auch aufschlagen und sich vorbereiten auf das, was dort kommt. Und dann natürlich noch die ganzen im Ausland trainierenden Sportlerinnen und Sportler wie Joscha Salcho, Rafael Miroslav, Julia Mozinski, Lukas Mazerat, Kim Hergle. Das wird spannend. Also da habe ich bin ich echt gespannt, was da sich zeigen wird im April und wer dort sich wie gut durch die Saison bewegt hat in diesem nacholympischen Jahr. Und das sind aber alles die Erwachsenen. Was war denn eigentlich mit den Jüngeren los in Luxemburg? Und die Jugend, die AJOF-Jahrgänge, Jahrgang 2010, 2011, haben Präsenz gezeigt und werden aber auch gejagt von den 2012ern. Und ich glaube, um dieses Brustschwimmen müssen wir uns in Zukunft keine Sorgen machen. Die inzwischen mittelalte Garde um Hugo Engelin, Luis Hoffmann, Emilian Hollang, Zubey Biltav wird schon gejagt von den Jungen, und einer, der da dabei ist und zu den Jüngsten gehört, ist Franz Markutzig vom Hofheimer SC, der erst 12-jährige Jahrgang 2012, der die letzten zwei Jahre den Schwimmmehrkampf in der Brustlage gewonnen hatte, zeigte nicht nur bei den Dortmunder Swim Race Days, dass er topfit ist und sich weiterentwickelt hat, sondern hat auch in Luxemburg weiterhin DJM-Tickets gesammelt. 100 Brust, 1,14, 200 Brust, 2,39, 200 Lagen, 2,25 sichern ihm immer Platz 1 in der Bestenliste und heißen dreimal Bestzeit für ihn. Ein Jahr älter ist Frederik Raschke, der Frankfurter, gewann das Brust-Triple, also die 50, 100, 200 bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften letztes Jahr, und muss sich strecken, dass ihm das dieses Jahr wieder gelingt. Zwar gewann er die 200 Brust in 2,27 mit reichlich Vorsprung und neuem Meterrekord, aber über die 100 Meter in 1,06,80, was auch den Sieg sowie Meeting-Rekord bedeutet, war ihm der Eschborner Taco Missel schon ganz schön auf den Fersen. 1,07,27 heißt nämlich nur 27 Hundertstel langsamer. Und da haben die die Sportler aus Hessen hier aktuell Platz 1 und 2 in der Bestenliste für sich beansprucht und dürfen sich sicherlich auch das ein oder andere Mal im Training noch begegnen und sich gegenseitig fordern und voranbringen. Die Zeit von Frederik, diese 1,06,80 übrigens, ist nur 1,8 Sekunden über dem deutschen Jahrgangsrekord eines gewissen Johannes Hinze. Dass die Hessener auch Kraul schwimmen können, haben sie auch gezeigt. Allen voran Julia Franziska Kaul, die Jahrgang 2011erin, gewann letztes Jahr 3 Silber ein und eine Goldmedaille bei den DJM, war hier jetzt auch in Luxemburg mit ihrem Heimtrainer, also für die SG Frankfurt, Volker Kämmerer, unterwegs, der zusammen mit Sheila Seeth die Auswahlmannschaft betreut hat. Und Julia zeigt über die 200, 400, 800 Meter Freistil 200 Meter 2,10, 400, 4,31 und die 800 Meter Freistil 9,24, dass sie fleißig an sich gearbeitet hat. Belegt über die 400 Freistil 4,31 aktuell Platz 1 in der Bestenliste mit 8 Sekunden Vorsprung. Obwohl man, und so ehrlich müssen wir da glaube ich sein, wenn wir uns in die Augen gucken, stilistisch da noch einiges zu tun ist. Das wirkt nämlich noch richtig, richtig roh. Nicht wild roh, also nicht, dass sie das alles nur über Kraft, über Größe und über Muskeln regelt, das meine ich nicht, sondern das hat schon viel Gefühl unter Wasser und viel Abdruck, wenn man sich das anguckt, aber die ganze Wasserlage, die ganze Körperposition, die ganze Hüftrotation wirkt doch noch sehr, sehr unruhig und zum Teil auch bisweilen sehr, sehr unkontrolliert. Da kann noch mehr Ruhe und Kontrolle rein. Völlig okay, Jahrgang 2011, da ist noch viel zu tun und viel zu machen und trotzdem beeindruckend, mit welcher Distanz sie die heimische Konkurrenz oder wie sehr sie die heimische Konkurrenz auf Distanz hält. Oh, kurz mal die Worte verloren. Über die 800 Grau sind nämlich aktuell 13 Sekunden Vorsprung. Und je kürzer das wird, desto enger wird das Feld. Über die 200 Freistil sind es 6/10 Rückstand auf die aktuell führende Alice Hennig. Und es bringt uns jahrgangsmäßig, altersmäßig weiter voran. Und zwar Richtung JDM-JWM-Kader. Doch vorher müssen die Graulschwimmerinnen über die langen Strecken an Zarina Selimovic von der SG Dortmund vorbei. Die Sportlerin des Jahrgangs 2010 hat nämlich über die 200, 400, 800 Graul im Windschatten von ihrer Trainingspartnerin Sydney Ferch gezeigt, dass es richtig, richtig vorwärts ging. 200 Graul heißt 2,05. Und damit 2 Sekunden unter ihrer alten Bestzeit. Meeting-Rekord hier auch für sie und beißt sich richtig an Sydney Ferch fest. Sie schwimmen beide auf Bahn 4 und 5 hier durch das Becken über die vier Bahnen und dominieren das Feld bei weitem. Diese 2:05:14, obwohl sie ein Jahr jünger ist, war nur 6/10 langsamer als die Siegerzeit von Sydney Ferch 2:04:50. 400 Graul für Sarina, 4,23, 7 Sekunden vor Platz 2 in der deutschen Bestenliste, 4 Sekunden unter Bestzeit und die 800 Graul in 9,05, 22 Sekunden schneller geworden im Vergleich zur deutschen Jahrgangsmeisterschaft letzten Jahres und 17 Sekunden vor der Zweitplatzierten aktuell in der deutschen Bestenliste. Also Chapeau, das war ein richtig, richtig starkes Meeting. Und gute Nachrichten sind das für Sydney Ferch, denn sie hat eine würdige Trainingspartnerin hier im heimischen Südbad in Dortmund gefunden. Sydney gewinnt alle ihre Wettbewerbe. Die JDM-Teilnehmerin bei den Freiwasserwettbewerben des vergangenen Jahres hat in der Abwesenheit von Alina Bajewitsch, so ehrlich müssen wir sein, die DJ das Langstrecken-Triple bei den Jahrgangsmeisterschaften geholt. Aber, und jetzt wird's richtig gut, denn über die 800 Graul in 8,43,89 verbesserte sie ihre Bestzeit um 5 Sekunden, schwimmt einen neuen Meeting-Rekord und bleibt als erste Aktive unter der JDM-Norm, die der DSV für dieses Jahr aufgerufen hat. Also das Ticket für die Junioren-Europameisterschaften in, ich hab's vergessen wo, ist eigentlich schon mal gebucht. 400 Graul, 415, 36, Platz 1 der Bestenliste, auch hier unter JDM-Norm geschwommen. Und da muss man sagen, so schön der Rutsch ist und so gut der Abdruck unter Wasser ist, das sieht super sauber aus, super vorwärts, super effizient. Zweierzug von Beginn an, okay, das kann man machen. Tauchphase nach der Wende, da ist auf jeden Fall noch Luft. Da können wir noch dran arbeiten Richtung DJM. Das dauert ja noch bis irgendwann im Juni ist es da mal soweit. Da sind noch reichlich Trainingseinheiten zu absolvieren. Ja, und 200 Graul schon gesagt, 204,50, Bestzeit 5 Sekunden schneller. 4 Zehntel aktuell auf Platz 2 hinter Juliana Butler aus Magdeburg. Und weil wir einmal beim Jahrgang 2009 sind, switchen wir mal rüber auf die Männerseite. Dort war nämlich Larus Thiel im Wasser, der über die 50 Delfin in 24,44 im Vorlauf eine neue Bestzeit schwamm und im Finale mit 15 Hundertstel langsamer den zweiten Platz belegte. 50 Graul, 23,07 zeigte die Uhr am Ende der Bahn, die er dort geschwommen ist, das bedeutet für ihn neue Bestzeit und auch die dritte JDM-Norm eines deutschen Sportlers an diesem Wochenende. Und wenn man sich die 50 Graul anguckt, dann war das neue Bestzeit und zumindest im Halbfinale und Finale hieß es dann eigentlich Frequenz über alles. Bewegt die Arme so schnell wie möglich durchs Wasser. Auch wenn er im Halbfinale, Finale jeweils langsamer war als im Vorlauf, scheint das die Taktik zu sein, mit der es hier über die 50 Meter dann durchs Wasser geht. Im anschließenden Elimination Race, wo dann also nach jeder Runde Graul, 50 Graul immer einer ausscheidet, hieß es für ihn Platz 2 und in der Summe bleibt so der Beigeschmack, da ist noch viel mehr Potenzial drin, wenn die 50 Meter wirklich Vollgas bis zu Ende geschwommen werden. Das war im Finale über die 50 Graul auf jeden Fall nicht der Fall. Dort hat er hinten raus reichlich Tempo rausgenommen. 100 Graul, 52,38, ganz knapp über der Bestzeit, aber auch denkbar knapp vor dem 50 Meter Freistil-Finale. Da fehlen jetzt auch noch 1,9 Sekunden zur JDM-Norm. Also da ist noch ein bisschen Holz abzuknabbern. Sicherlich nicht unmöglich, aber auch noch reichlich Arbeit zu investieren. Und wir haben mit einem Bochumer Sportler begonnen und wir beenden die Berichterstattung aus Luxemburg mit einem Bochumer Sportler, nämlich Jano Beschnitt war schnell im Wasser unterwegs. 400 Freistil, 3,56,55 heißt Meeting-Rekord für ihn und die schnellste Zeit für ihn seit anderthalb Jahren. Denn das letzte Jahr war mit Sicherheit eins, wo er nicht so ganz zufrieden war. Die 3,56 jetzt machen aber wieder Hoffnung auf mehr. Und wenn ich das richtig noch erinnere, gab es für ihn auch die Auszeichnung als Sportler des Wettkampfes auf der Männerseite. Herzlichen Glückwunsch also hier nach Bochum und an alle, die schnell unterwegs gewesen sind. Es tut sich also was im Wettkampfbecken. Da geht's voran und so langsam werden die Zeiten schneller und schneller. Auch das nächste Wochenende wird wieder das ein oder andere Wettkampf-Highlight bereithalten. Da werfen wir ganz am Ende einen Blick drauf. Vorher kommen wir zur Wissenschaft der Woche. Und ich habe diese Wissenschaft der Woche ganz polemisch und richtig effekthascherisch damit überschrieben, warum Frauen nicht so schnell sind wie Männer. Haha. Und das hängt natürlich riesig davon ab, welche Referenzgruppe man anzieht. Also ich möchte Nicht gegen Isabel Gose, die 400 Meter Freistil um die Wette schwimmt. Das wird eine ziemlich traurige Angelegenheit. Generell möchte ich vielleicht gegen niemanden, der mehr als viermal die Woche im Wasser ist, die 400 Meter Freistil schwimmen. Das wird immer eine sehr, sehr traurige Angelegenheit. Einfach aus dem Grund, weil das Training die Voraussetzung dafür schafft, im Wettkampf dann richtig, richtig schnell zu sein. Und im Wesentlichen geht es ja im Training darum, energetisch, stoffwechseltechnisch die Voraussetzungen zu schaffen für Höchstleistung. Klar gibt es noch die Techniksäule zum Techniktraining, weiß ich, aber hier heute in der Wissenschaft der Woche wird es um die Leistungsfähigkeit gehen, denn die entsteht aus der Nutzung und der Umsetzung von Energiequellen in den Muskeln. Und welche Energiequellen das sind, das ist hauptsächlich abhängig von der Streckenlänge. Für 50 Rücken muss ich was völlig anderes in den Ofen schmeißen als für die 200 Meter Rücken. Wenn die Schwimmstrecken nämlich kürzer sind als 60 Sekunden, dann kommen so ungefähr 60-80% der Energie aus anaeroben Prozessen, also solchen, die ohne Sauerstoff auskommen, dafür aber mit dem großen Nachteil der Laktatbildung einhergehen. Werden die Schwimmstrecken länger und dauern länger als 2 Minuten, 200 Rücken, 150 Meter Rücken und so weiter und so fort, dann ist es eher die aerobe Energiebereitstellung, also viel Sauerstoff, der dazu beiträgt, dass wir uns unserem Ziel, Streckenziel, so schnell wie möglich nähern. Und daraus leiten sich dann wiederum die Trainingsziele ab. Das heißt, ich muss zum einen als Trainer wissen, in welchem Stadium befinden sich denn meine Athletinnen und Athleten gerade. Haben sie eine sehr gute aerobe Ausdauer, haben sie eine sehr gute anaerobe Ausdauer, sind sie in der Lage, viel Laktat zu bilden oder können sie noch gar kein Laktat bilden, können sie das auch schnell wieder abbauen? Diese Frage muss ich beantworten können und dann als zweites, was ist die Zielstrecke? Damit ich wissen kann, okay, oder damit ich weiß, auf welches Energiesystem muss ich denn trainieren? Und dafür bietet es sich an, vielleicht auch zu gucken, okay, woher kommen denn gerade die Energiequellen oder welches sind denn gerade die Energiequellen, die meine Athletinnen und Athleten hier für sich nutzen? Und das kann ich zum einen machen über eine Laktatdiagnostik, die aber nicht vollumfassend irgendwie ein ganzes Bild bietet, oder aber darüber, dass ich vielleicht mal hingehe, und das ist jetzt deutlich aufwendiger, und das Sauerstoffdefizit messe. Quasi, ich gucke mir an, wie viel wiegt mein Sportler, welche Zeit will ich schwimmen, welche Arbeit soll der aufbringen und wie viel Sauerstoff braucht er, um diese Leistung XY zu erbringen. Wie viel Sauerstoff muss ich verarbeiten, um die notwendige Energie aufzubringen, die geforderte Leistung zu erfüllen. Und dann gehe ich am Ende bei und lass das mal schwimmen und lass das mal machen und gucke, okay, wie viel Sauerstoff verbrauche ich denn? Wie viel nehme ich denn, um diese Leistung zu erbringen? Und die Differenz aus dem, was ich eigentlich holen müsste aus der Luft und dem, was ich tatsächlich aus der Luft hole, das ist das, was ich aus anaeroben Energieprozessen mir herzaubere. Und damit sammle ich gleichzeitig ein Sauerstoffdefizit auf. Ist jetzt eher so ein virtuelles Sauerstoffdefizit, aber es ist quasi das, was in der Energiebilanz fehlt an Sauerstoff, damit ich meine Leistung bringen könnte. Und das ist das sogenannte Accumulated Oxygen Deficit. Also das akkumulierte, das aufgestaute, aufaddierte Sauerstoffdefizit. Und das Ganze sieht wie folgt aus. Wenn wir 50 Meter schwimmen, dann beträgt dieses Defizit ungefähr 65-70% der Energiebereitstellung. Also 65-70% der Energie kommen aus anaeroben Prozessen. Bei 100 Meter sind es 45-50%, bei 200 Meter 30-35% und bei 400 Meter 15-20%. Wir merken also und da sehen hier, dass je länger die Strecke dauert, desto mehr Energie kommt aus sauerstoffhaltigen Energieprozessen und desto weniger kommt aus anaeroben Prozessen. Und jetzt gibt's Voruntersuchungen, die ja schon gemacht worden sind, die da sagen, hey, okay, was zeichnet gut trainierte Schwimmer und Schwimmerinnen eigentlich aus? Die haben, wenn wir auf die Absolutwerte gucken, wie hoch ist denn das Sauerstoffdefizit in Litern, dann produzieren gut trainierte Schwimmer größere Absolutwerte in diesem Defizit. Also haben meinetwegen ein Defizit von 7 Litern und ein schlecht trainierter Schwimmer hat nur ein Defizit von 5 Litern. Und dann möchte man ja fast sagen, okay, ist ein bisschen komisch, ist irgendwie merkwürdig, seltsam, nicht so richtig erklärbar. Deswegen rechnen wir das Ganze mal um und sagen, okay, diese 7 Liter Defizit sind denn wie viel Prozent an der Gesamtenergie, die ich brauche, um meine Leistung zu erbringen? Und dann ist ja so, dass gut trainierte Schwimmer schneller schwimmen, also eine höhere Gesamtleistung benötigen, um dieses Tempo zu erreichen. So ein bisschen wie beim Auto. Je schneller ich fahre, desto höher ist der Spritverbrauch. Und dann stellt man fest, dass diese 7 Liter, die bei den gut trainierten Sportlern fehlen, prozentual, wenn wir jetzt bei 100 Metern sind, diese 7 Liter machen ungefähr 45% der Gesamtenergie aus. Wohingegen die 5 Liter, die bei den schlecht trainierten fehlen, ungefähr 50% der Gesamtenergie sind. Sprich, gut trainierte Schwimmer schaffen es in der Summe, eine viel, viel mehr Energie in ihrem Stoffwechsel zu generieren, können das auch in viel, viel höhere Geschwindigkeiten umsetzen, relativ einleuchtend, mehr Energie führt zu größerer Geschwindigkeit und haben deshalb ein größeres absolutes Sauerstoffdefizit, weil sie von vornherein ein viel, viel größeres Bassin haben, aus dem sie ihre Energie rausholen. Aber wenn man das Ganze prozentual runterrechnet, dann ist das Sauerstoffdefizit geringer, weil sie mehr Energie aus aeroben Quellen umsetzen können. Also sie sind einfach deutlich besser trainiert im Ausdauerbereich. Punkt. Wo wird die Energie verbraucht, die wir nehmen? In den Muskeln, glaube ich, ist auch allen klar. Und was ist jetzt ein Unterschied zwischen Männern und Frauen? Die Muskelmasse. Quasi die Lean Body Mass, die fettfreie Körpermasse. Und hier entspringt jetzt die Forschungsfrage. Denn die Zahlen, die wir uns gerade angeguckt haben, die gelten für Männer und Frauen komplett. Die unterscheiden nicht, ob du ein Mann bist oder ob du eine Frau bist. Und das haben sich die Forschenden jetzt hier angeguckt. Die haben sich nämlich angeguckt, welche Unterschiede existieren denn zwischen Männern und Frauen hinsichtlich des Accumulated Oxygen Deficit, also des Sauerstoffdefizits. Das Paper trägt deshalb auch den Titel Sex-Specific Accumulated Oxygen Deficit during Short and Middle Distance Swimming Performance in Competitive Youth Athletes. Das Ganze war ein Forscherteam aus Brasilien von Massini und waren irgendwie 10 weitere beteiligt. Das ist 2023 in Sports Medicine veröffentlicht worden. Wer da mal einsteigen möchte, der kann das, findet den Link auch unten in den Shownotes, in der Showbeschreibung. Ich sag mal gleich vorweg, das ist kein irre einfaches Paper gewesen. Also da ist viel, da muss man viel ein paar Mal ums Eck denken. Mir zumindest ist es relativ schwer gefallen, das Ganze in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen. Ist ja mein Job und wir werden uns jetzt mal angucken, was sie denn dort gemacht haben und wie sie vorgegangen sind. Sie haben sich insgesamt 10 Schwimmerinnen und 10 Schwimmer genommen, also 20 Probanden insgesamt. Die Schwimmer waren 17, die Schwimmerinnen 15 Jahre alt und hatten 12 bzw. 23% Körperfett. Finde ich relativ groß den Unterschied, habe aber auch gar keine Ahnung, was man irgendwie so erwartet. Die Männer wogen 69 Kilo, die Frauen 54 Kilo. Und dann haben sie insgesamt 4 Testeinheiten gemacht. Sie haben sie zuallererst die 50, 100 und 200 Meter maximales Tempo schwimmen lassen als Baseline, um zu errechnen, okay, wovon berechnen wir denn den nachfolgenden Stufentest? Und haben dann einen Stufentest gemacht, der bestand aus 6 mal 250 Meter, die gesteigert geschwommen wurden und zum Abschluss 1 mal 200 Meter. Pause 30 bis 60 Sekunden. Diese Steigerung waren 50, 60, 70, 80, 90, 95% der 200 Meter Geschwindigkeit für die 250er und dann noch einmal 100% für den abschließenden 200er. Also schon extremst anspruchsvoll. Die Schwimmgeschwindigkeit ist mit Unterwasser-LEDs kontrolliert worden. Da klebt man so einen Streifen, da läuft dann so eine LED längs. Haben sie zum Beispiel in Saarbrücken im Trainingszentrum dort auch. Und dann schwimmen die Sportlerinnen und Sportler so schnell, wie sie eigentlich sollen. Das Ganze dann noch zusätzlich mit offenen Wänden und ohne Startsprung, weil mit Schnorchel geschwommen wurde, an dem ein Gasanalyzer hing, der die Sauerstoffaufnahme gemessen hat. Der hat also gemessen, wie viel Sauerstoff geht rein, wie viel Sauerstoff geht raus aus dem Körper. Und damit war dann schon mal klar, okay, wie viel Sauerstoff haben denn die Sportlerinnen und Sportler gebraucht oder benutzt, um die entsprechende Schwimmgeschwindigkeit zu erreichen. Und damit haben wir schon mal eine Variable in der Gleichung, die wir hier benutzt haben. Wir rechnen ja am Ende aus, wie hoch ist das Sauerstoffdefizit. Wir haben jetzt also geguckt, wie viel verbrauchen sie und haben den Bedarf berechnet aus einer Regressionsgeraden, die aus der Sauerstoffnutzung und der Geschwindigkeit entsprang. Daraus kann man dann den Bedarf für berechnen. Damit auch genug Mathe, kommen wir zu den Ergebnissen. Und die Ergebnisse gestalten sich wie folgt. In den Absolutwerten ist es so, dass die Männer über die 50 Meter mit einem größeren Defizit starten als die Frauen. Das heißt, die Männer, das kann man daraus schlussfolgern, haben mehr Fast-Twitch-Fasern, also haben viel mehr Muskelfasern, die den aeroben Energieprozessen zugetan sind. Dafür häufen die Frauen über die Distanz hinweg ein höheres Sauerstoffdefizit an als die Männer. Heißt also, bei 200 Meter haben Frauen so ungefähr, nenne wieder Zahlen, haben Frauen 7 Liter Sauerstoffdefizit, Männer nur 5. Für beide Geschlechter gilt, dass sie ihr Defizit mit der Streckenlänge steigern. Das heißt, jeder Meter, den die Schwimmerinnen und Schwimmer mehr zurücklegen, sorgt dafür, dass sie tiefer ins Sauerstoffminus rutschen. Also quasi mehr und mehr dem Abbruch der Bewegung entgegenschwimmen. Wenn wir uns das Ganze jetzt in relative Werten angucken, also im Sauerstoffdefizit pro Zeit und Körpergewicht runterrechnen, dann ist es so, dass dieses Sauerstoffdefizit pro Zeit und Körpergewicht größer wird, je höher die Geschwindigkeit ist. Also ist dieses Defizit pro Zeit und Körpergewicht bei 50 Meter am größten und bei 200 Meter am niedrigsten. Macht ja auch Sinn, weil die 200 Meter langsamer geschwommen werden als die 50 Meter. Das heißt, 200 Meter holen mehr aus dem aeroben Energieprozess raus. Deswegen, wenn ich das dann normiere auf, keine Ahnung, pro 10 Sekunden oder so, dann ist das Sauerstoffdefizit über 200 Meter natürlich nicht so groß wie über 50 Meter. Aber nicht nur pro Zeit wird das Sauerstoffdefizit, also pro Zeit und Körpergewicht wird das Sauerstoffdefizit kleiner, sondern auch wenn wir die Zeit rausnehmen, ist es so, dass von 50 zu 200 Meter das Sauerstoffdefizit in Relation zur Körpermasse auch kleiner wird. Die Begründung ist hier die gleiche. Ja, eine geringere Intensität erfordert weniger Muskelarbeit oder weniger Energiegewinnung aus anaeroben Prozessen. Das heißt, die Zeit nehmen wir jetzt hier raus und sagen, okay, das Sauerstoffdefizit in Relation zur Körpermasse wird immer kleiner, je länger die Strecke dauert. Und Frauen wiederum haben ein größeres relatives Defizit, also Sauerstoffdefizit pro Kilogramm, als die Männer. Und das über alle Distanzen hinweg, von 50 bis auf 200 Meter. Dort gibt es ganz, ganz klar einen Geschlechtsunterschied, dass Frauen eine größere Sauerstoffschuld eingehen als die Männer. Und wir erinnern uns zurück an den Anfang der Ausführung. Da haben wir mal gesagt, okay, das ist doch eigentlich so, dass das ein Charakteristikum ist für schlechter trainierte Menschen. Und bevor mir jetzt böse Briefe kommen, dass ich sage, Frauen trainieren schlechter als Männer und sind schlechter trainiert als Männer, wartet ab. Die Geschichte kriegt gleich noch einen durchaus interessanten Twist, den die Forschenden hier aufmachen. Denn was lernen wir hier raus aus den Untersuchungen? Wir haben zum einen ein Beweis erbracht, dass mit steigender Streckenlänge der Anteil aerober Energiegewinnung zunimmt. Wir haben gleichfalls Zahlen mal gehört und gefunden, wie groß denn der Anteil anaerober Energiegewinnung über 50, über 100 Meter ist, und das ist ja eh schon eine ewige Diskussion. Aber ne, so ist zum Beispiel eine Messmethode, aus der man herausfindet, okay, wie sind denn die Stoffwechselprozesse so beteiligt, wenn wir eine gewisse Strecke schwimmen, um eine Leistung zu erbringen. Und dann haben wir außerdem hier rausgefunden und gelernt, dass die Lean Body Mass, nämlich die fettfreie Körpermasse, über die wir hier gesprochen haben, negativ korreliert ist mit dem relativen Sauerstoffdefizit. Sprich, je geringer die fettfreie Körpermasse ist, desto höher ist die Sauerstoffschuld, die ich eingehe. Und das hängt einfach damit zusammen, dass ich, wenn ich die gleiche Zeit schwimmen will und dafür aber weniger Muskeln zur Verfügung habe, dann muss jeder einzelne Muskel mehr Leistung erbringen. Da muss ein größerer Output rausfallen. Und mehr Output heißt immer, dass ich einen anderen Energiestoffwechsel nehmen muss. Aerob liefert pro Zeit nicht so viel Energie wie anaerobe Energie oder Glykolyse. Und das ist der Grund, weshalb ich bei einer geringeren Körpermasse, schlussfolgern, weniger Muskeln habe, die mehr Leistung bringen müssen. Und deswegen muss dort mehr Energie aus anaeroben Prozessen zur Verfügung gestellt werden. Deswegen nehme ich weniger Sauerstoff und habe deswegen ein größeres Sauerstoffdefizit. Voraussetzung hierfür ist natürlich, dass wir über ein identisches Gewicht reden. Und wenn wir jetzt hier beigehen und sagen, okay, wir haben Mann gegen Frauen, dann wissen wir, dass Frauen einen höheren Körperfettanteil haben, den sie vielleicht bei gleicher Lean Body Mass durchs Wasser bringen müssen. Oder Männer und Frauen haben das gleiche Körpergewicht und dann weiß ich aber, dass Frauen einen höheren Fettanteil haben. Der ist genetisch bedingt, kannst du relativ wenig gegen tun, dass Frauen einen höheren Körperfettanteil haben. Das heißt, sie haben zwangsweise weniger Muskelmasse. Und jetzt kommen wir wieder zurück, ist wiederum ja ein Charakteristikum für schlechter trainierte Menschen. Das heißt, wir reden hier eigentlich gar nicht darüber, dass Frauen, also wir haben vielleicht eine Begründung gefunden, warum Frauen weniger leistungsfähig sind als Männer und deswegen etwas langsamer sind. Aber im Grundsatz, das Grundproblem ist ein anderes. Eine höhere Lean Body Mass, also eine größere fettfreie Körpermasse, bedeutet einfach, dass ich mehr Muskulatur habe und dementsprechend weniger Fett. Das heißt also auch, ich habe eine bessere, kann mehr Energie aus dem Sauerstoff gewinnen. Es ist also hier gar kein Frauen-Männer-Ding, das wir uns eigentlich angucken, sondern es ist eine Frage der Körperzusammensetzung. Das ist der Haupteinfluss, den ich hier habe. Heißt, diesen schönen Aufhänger, diesen Cliffhanger, dieses Clickbaiting, was wir am Anfang gemacht haben, das können wir mal solide beiseite tun und sagen, okay, es geht hier um die Körperzusammensetzung. Ich brauche mehr Muskelmasse und weniger Fett und dann wird mein ganzer Energieprozess, dann wird meine ganze Energiebereitstellung, dann wird meine ganze Leistungserbringung effizienter und nachhaltiger, weil sie mehr auf einer Sauerstoff, auf einer langfristigen Energiegewinnung basieren kann, als kurzfristig glykolytische, laktatbildende Prozesse zu benutzen, die mich früher oder später dazu zwingen, die Bewegung abbrechen zu müssen. Ist vielleicht auch der Grund, weshalb es dann Massephasen gibt, schwimmt sich das dann nicht so gut oder trainiert sich nicht so gut und dann Richtung Höhepunktwettkampf doch das ein oder andere Kilo reduziert wird, einfach weil sich's leichter anfühlt, besser anfühlt und ich damit dann auch in diesem weniger Gewicht durchs Wasser schleppen muss und in diesem prozentualen Körperfettanteil einfach besser werde und da dann leistungsfähiger bin am Ende des Tages. Ich hoffe, ihr seid mit mir zusammen auf diesen Twistzug aufgesprungen und habt mir das jetzt hier abgekauft und seid nicht böse, dass ich auf gemeinen Männer-Frauen-Klischees rumreite. Ich meine das ja alles nicht so. Ich glaube, ist auch klar geworden an der Stelle. Dann kommen wir zum Wettkampfausblick und machen hier den Deckel drauf nach guten 66 Minuten. Wir gucken am Wochenende nach Sachsen, nach Leipzig, wo die offenen Landesmeisterschaften stattfinden. Dort sind, soweit ich das Meldeergebnis überblicken konnte, quasi alle sächsischen Top-Schwimmerinnen und Schwimmer am Start mit Verstärkung aus den benachbarten Bundesländern. Das sind offene Landesmeisterschaften, darf jeder hinfahren, der lustig ist und sich zutraut, die Pflichtzeiten zu schwimmen. Außerdem finden in Essen die Swim and Fun Days statt, traditionell auch ein Wettkampf, der mit schnellen Zeiten lockt und mit schnellen Zeiten auf sich aufmerksam macht. Das Ganze dieses Jahr ein wenig unter Behinderung, denn die Bäderbetriebe in Essen streiken und verunmöglichen einen Start. Wettkampfbeginn am Freitag. Das Ganze wird jetzt auf Samstag, Sonntag nur in Anführungsstrichen ausgerollt. Auch eine ganz besondere Herausforderung für die, die am Freitag dort schnell schwimmen wollten. Und zu guter Letzt gibt es in Berlin den Wasra Cup, wo unter anderem Jannis Kube ins Wasser springen wird, um sich im Fernduell mit Theodor Büscher zu positionieren. Außerdem Luis Hoffmann über die Bruststrecken unterwegs und Clara Sophie Beyerlang über die Sprintstrecken im Wasser. Euch wünsche ich selbiges viel Spaß im und am Wasser, wenn die Sonne rauskommt. Nutzt sie vielleicht für einen Besuch im Außenbecken eures örtlichen Schwimmbades. Support your local Schwimmbad. Und wenn ihr könnt, genießt das Wochenende an der frischen Luft. Es war mir eine Freude, euch auch heute wieder zu unterhalten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's erstmal. Ciao!